Padanam, aus falschem Stolz in die Irre gehend. Mahim, Erde. Muhu, ständig. Chalayatam, beunruhigend. Chamuvihi, durch Truppenbewegungen. Vadhat, von dem Akt des Tötens. Prapana, ergeben. Atidihi Shaya, gewillt, das Elend der Leidenden zu lindern. Ishaha, der Herr. Api, trotz. Upaikshata, wartete. Agam, vergehen. Bhagavan, der höchste Herr. Urunam, der Kurus. Bevor wir die Übersetzung hören, möchte ich vielleicht noch darum. Gut, bleib mal da, mein Dumanga. Wir wollen, weil ich hier auf Video bin und da will ich meinen zukünftigen Videobetrachtern nicht so versteckt hinter dem Ständer erscheinen. Ich nehme den Ständer also bitte nach hier und dann können wir dein tolles Mikrofon hier so da unten hin tun. Gut. Übersetzung. Obwohl er als der Herr stets gewillt ist, die Not der Leidenden zu lindern, tötete er, Krishna, die Kurus nicht, obgleich sie alle Arten von Sünden begingen. Und obgleich er sah, dass andere Könige die Erde durch ihre starken Truppenbewegungen unter dem Gebot dreier Arten falschen Stolzes ständig beunruhigten. Erläuterung. Wie der Herr in der Bhagavad Gita verkündet, erscheint er in der vergänglichen Welt, um seine stark benötigte Mission zu erfüllen, nämlich die Schurken zu töten und den leidenden Gläubigen Schutz zu gewähren. Trotz dieser Mission duldete Sri Krishna, dass Draupadi von den Kurus beleidigt wurde und dass man gegen die Pandavas Ungerechtigkeiten verübte und ihn selbst schmähte. Man macht sich fragen, warum duldete er solche Ungerechtigkeiten und Beleidigungen in seiner Gegenwart? Warum bestrafte er die Kurus nicht auf der Stelle? Nicht zum Beispiel, warum hat er keinen Blitz auf die Häupter derer geschickt, die die Pandavas und auch Draupadi mit großen Schwierigkeiten, also sehr stark in Schwierigkeiten setzten. Warum fiel nicht ein Blitz vom Himmel runter? Das macht man sich fragen, sagt Prabhupada. Als Draupadi in der Versammlung der Kurus beleidigt wurde und man versuchte, sie vor den Augen aller Anwesenden zu entblößen, beschützte der Herr Draupadi, indem er sie mit einem unbegrenzt langen Gewand versorgte. Doch er strafte die Frevler nicht sogleich. Dieses Schweigen des Herrn bedeutet jedoch nicht, dass er die Vergehen der Kurus verzieh. Es gab noch viele andere Könige auf der Erde, die auf drei Besitztümer, Reichtum, Bildung und Anhänger, sehr stolz geworden waren, und sie beunruhigten die Erde ständig durch Truppenbewegungen. Der Herr wartete nur darauf, sie auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra zusammenzubringen und alle mit einem Schlag zu töten, nur um seine Vernichtungsmission zu verkürzen und dann kurzen Prozess gemacht. Wenn gottlose Könige oder Staatsoberhäupter durch Fortschritt auf dem Gebiet des materiellen Reichtums, der Bildung und des Bevölkerungszuwachses hochmütig werden, stellen sie ihre militärische Stärke zur Schau und verfolgen die Unschuldigen. Als Sri Krishna persönlich gegenwärtig war, gab es viele solcher Könige auf der Welt und so führte der Herr die Schlacht von Kurukshetra herbei. Während seiner Manifestation der Vishvarupa, sagte der Herr über seine Vernichtungsmission zu Arjuna: Ich bin absichtlich in meiner Eigenschaft als unerbitterliche Zeit auf die Erde gekommen, um die unerwünschte Bevölkerung zu verringern. Ich werde außer euch, den Pandavas, alle hier Versammelten vernichten. Dieses Töten ist nicht davon abhängig, ob du daran teilnimmst. Es ist bereits alles entschieden. Alle werden von mir getötet werden. Wenn du als der Held der Schlacht berühmt werden und die Kriegsbeute genießen möchtest, dann, O Savyasachi, werde die unmittelbare Ursache des Tötens und ernte den Ruhm. Ich habe die großen Krieger wie Bhishma, Drona, Gajadrat, Karna und viele andere großen Generäle bereits getötet. Sorge nicht, kämpfe in der Schlacht und werde als großer Held berühmt. Der Herr möchte also seinen Geweihten stets als den Helden einer Tat sehen, die er selbst durchgeführt hat. Er wollte seinen Geweihten und Freund Arjuna als Held der Schlacht von Kurukshetra sehen, und so wartete er, dass sich alle Schurken der Welt dort versammelten. Dies und nichts anderes ist die Erklärung für sein Warten. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Adaita Gadadhara Shiva Hari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Heute Morgen lesen wir einen sehr intensiven Text. Wir hören, wie Krishna absichtlich wartet, bevor er Angriffe seitens der Dämonen auf seine Devotees vergilt. Er wartet, bis diese dämonischen Kräfte alle an einem Ort durch seine Energie zusammengeführt worden sind. Und dann toleriert er es nicht mehr. Dann ist ein Punkt überschritten. Krishna sagt, was zu viel ist zu viel. Ihr habt meine Devotees gequält. Ihr habt die Erde in einen unhaltbaren Zustand gebracht. Jetzt nimmt die Reaktion entgegen. Und dann kommt, bricht der Zorn des Herrn aus. Und dann werden all diese Dämonen durch das Feuer des Zorns des Herrn vernichtet. Obwohl wir eben das Wort Vergeltung gebraucht hatten, ist es nicht eine Vergeltung, Krishnas Vergeltung, nicht eine Vergeltung, wie wir sie in dieser Welt finden. Wir hören, dass selbst die Dämonen, die von Krishna auf dem Schlachtfeld zusammengebracht und dann getötet wurden, immer noch der Barmherzigkeit des Herrn zuteil wurden. Mit anderen Worten, weil sie in Krishnas Anwesenheit den Körper aufgaben auf der Schlacht von Kurukshetra, wurden sie vom materiellen Dasein befreit. Krishnas Zorn, mit anderen Worten, ist nicht so unüberlegt und sagen wir mal, so rücksichtslos und brutal, wie der Zorn eines Menschen, der eine Vergeltungsmaßnahme einleitet. Nun, das Interessante ist, dass diese Könige der Erde von drei Arten falschen Stolzes besessen waren. Und diese drei Arten des falschen Stolzes sind Stolz auf den Reichtum, den sie haben, Stolz auf das Wissen, was sie besaßen und die Bildung, und schließlich Stolz darauf, dass sie Anhänger hatten, Bewunderer, Leuten, die ihnen zugesprochen haben. Das sind drei Arten des falschen Stolzes. Obwohl der heutige Text darüber spricht, wie Krishna diese drei Arten des Stolzes auf der Seite der Dämonen vernichtet hat, hat die Auslegung dieses Textes für uns als Devotees eine ähnliche Konsequenz. Krishna vernichtet auch den Stolz seiner Devotees. Krishna ist dafür bekannt. Krishnas Name ist Bhakta Vatsala, der Freund seiner Devotees. Und diese Freundschaft, die Krishna den Devotees in dieser Welt zuteil werden lässt, ist zweierlei. Er beschützt sie davor, dass sie schwere Fehler machen in ihrer spirituellen Entwicklung. Und Krishna beschützt die Devotees, indem er ihnen den falschen Stolz nimmt. Ich möchte das nochmal für Helmi wiederholen. Krishna beschützt die Devotees in dieser Welt, indem er ihnen hilft, Fortschritt zu machen, und beschützt sie, indem er ihnen den falschen Stolz wegnimmt. Krishnas Eigenschaft als Bhakta Vatsala ist direkt in diese Richtung gelenkt. Er nimmt den Devotees den falschen Stolz weg. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, den ich heute erklären möchte. Das, was ich jetzt erklären werde, hat auch Wichtigkeit für unser Seminar, wie man Vaishnava-Eigenschaften entwickelt. Ich muss das hier gerade mal so ein bisschen richtig machen mit diesen wunderbaren Büchern. Schaden. Ja. Stolz, wo immer er auftritt, ist eine dämonische Eigenschaft, die aufgegeben werden muss. Im 16. Kapitel der Bhagavad Gita erklärt Krishna zu Anfang die verschiedenen Eigenschaften, die von göttlicher Natur sind. Furchtlosigkeit, Läuterung des Daseins, Kultivierung spirituellen Wissens, Mildtätigkeit, Selbstbeherrschung und so weiter. Bitte lest diese göttlichen Eigenschaften nach, sie werden im 16. Kapitel Text 3 erwähnt. So, nachdem er diese Eigenschaften, Gewaltlosigkeit, also erwähnt hat, kommt er auch zum Thema Gewaltlosigkeit. Und er sieht, wie Arjuna, als er hört, wie Krishna sagt, Ahimsa, eine Art Zweifel entwickelt. Krishna ist sehr perceptive. Er nimmt sehr viel wahr. Arjunas Zweifel ist, Gewaltlosigkeit ist eine göttliche Eigenschaft. Ich bin dein Gottgeweihter, aber gleich werde ich loslegen, dass das Blut anfängt zu fließen auf der Seite der Gegner. Da bin ich denn von dämonischen Eigenschaften? Und Krishna sagt ihm, was die Eigenschaften von Dämonen sind. Im nächsten Vers, Vers 4. Dambo Dalapa Bhimanascha Krodha Parushum Evacha Agyanam Chabiyatasya Pachtasam Padam Asurim. Stolz, Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit, Zorn, Grobheit und Unwissenheit Diese Eigenschaften gehören zu denen, die von dämonischer Natur sind, o Pater. Im nächsten, Arjuna kriegt immer mehr Zweifel, also ja, beim Kämpfen, da ist man grob, das ist nicht eine sanfte Sache, da werden keine Blumen geworfen und Komplimente erteilt, höfliche Worte gebraucht. Da sagt man, ich sende dich hiermit in das Haus von Yamaraj. Und dann wird ein Pfeil geschossen. Nicht so spricht man sich an. Nicht guten Morgen, haben Sie gut gefrühstückt? War es zu süß oder zu scharf? Das ist nicht das Gespräch, das auf einem Schlachtfeld geführt wird. Aber dann beruhigt Krishna den Arjuna, sagt, sorge dich nicht, o Sohn Pandus, denn du bist mit den göttlichen Eigenschaften geboren. Prabhupada sagt, um Arjuna zu ermutigen, sagt Sri Krishna hier zu ihm, dass er nicht von dämonischem Wesen sei. Dass Arjuna am Kampf teilnahm, war nicht dämonisch, denn er wägte das für und wider sorgfältig ab. Und dann wird erklärt hier, das heißt, für einen Kshatriya, einen Krieger, ist es transzendental, seine Feinde mit Pfeilen zu beschießen, und sich dieser Pflicht zu entziehen, ist dämonisch. Und so weiter. Nicht ein Kshatriya, der in Krishnas Mission oder Gottes Mission handelt, hat doch keine Reaktion. Es ist wie ein Krieger. Okay. So, Krishna macht jedoch den Punkt. Und dieser Punkt ist sehr wichtig für uns, die wir jetzt nicht auf einem Schlachtfeld sind und nicht also mit Pfeilen schießen müssen. Was die dämonischen Eigenschaften sind, vor denen wir uns absolut hüten müssen, wenn wir göttliche Eigenschaften entwickeln wollen. Diese Eigenschaften sind die Eigenschaften, die das ganze materielle Dasein hinter sich herziehen. Ein Devoti, der nicht ausreichend vorsichtig ist, was diese Eigenschaften betrifft, wird mit großer Sicherheit Schwierigkeiten haben, göttliche Eigenschaften zu entwickeln. Wenn immer diese Eigenschaften auftreten bei einem Devoti, muss er sich davor hüten, ihn auch nur ein Millimeter in seiner Psychologie abzutreten. Diese Eigenschaften sind Dambra, Stolz, Darpa, Überheblichkeit, Abhimana, Selbstgefälligkeit, ich bin okay, und Krodha, Zorn, Parushyam, Grobheit, und dann natürlich Agyanam, Unwissenheit. Das sind dämonische Eigenschaften. Tore sozusagen, die uns völlig zum materiellen Dasein hinführen. Tore, die wir absolut vermeiden müssen, um im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Es gibt ein großes Geheimnis. Wenn wir dieses Geheimnis in richtiger Art und Weise studieren, werden wir einen guten Zugang zum Krishna-Bewusstsein haben. Lord Chaitanya ist erschienen vor 500 Jahren, um Krishna-Prema, Liebe zu Krishna, zu verteilen. Und das Wort, was gebraucht wird, was über Lord Chaitanya Mahaprabhus Verteilung ist, er ist großzügig. Was das im Klartext bedeutet, diese Großzügigkeit, ist, dass er keine Unterschiede macht, wer qualifiziert und wer nicht qualifiziert ist. Wir beten alle den Pranam-Mantra, das heißt die Ehrbietung des Mantra für Lord Chaitanya. Ich nehme an, ihr kennt ihn, bitte chantet mit mir. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratishe Namaha. Vadanyaya bedeutet, er ist total großzügig, indem er das gibt, was noch keine andere Inkarnation vor ihm gegeben hat, nämlich Liebe zu Krishna. Die Übersetzung lautet, o großzügigste Inkarnation, du bist Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Du hast die goldene Farbe angenommen und du verteilst auf breiter Ebene reine Liebe zu Krishna. Wir bringen dir unsere respektvollen Ehrbietungen dar. Diesen Vers finden wir in Matya Lila 19, Text 53. Nicht? Lord Chaitanya wird als Mahavadanyaya, nicht großzügig, sondern Maha-großzügig, wie wir das so schön bei uns sagen, bezeichnet. Dieser Punkt wird sehr nice gemacht, der kann uns sehr zu denken geben. Was ist es, was Krishna verteilt? Krishna Prema, was Lord Chaitanya verteilt. Krishna Prema, wie sieht das aus? Sieht Krishna Prema aus wie ein Gegenstand? Wenn wir Krishna Prema kriegen, wird es sein, dass wir eine Frucht in die Hand bekommen. Wir im 19. Kapitel des Madhya Lilas wird ja gesagt, Liebe zu Krishna ist mit einer Frucht zu vergleichen. Ist es, dass wir plötzlich eines Tages eine Frucht, eine überweltliche oder transzendentale Frucht in die Hand bekommen? Wie wird das praktisch aussehen? Was verteilt Lord Chaitanya da? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Oder wird man ein Feeling haben plötzlich? Ein Gefühl. Was bedeutet das, dass er Liebe zu Krishna verteilt? Weil Nektar der Hingabe erklärt Prabhupada sehr schön, bevor ich dir den Beispiel von Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, dass das ein Rasa ist. Rasa heißt jetzt wörtlich übersetzt so viel wie Juice, Saft, ein köstlicher Saft. Natürlich ist Lord Chaitanya, ist Liebe zu Krishna, nicht in dem Sinne ein Fruchtsaft oder so. Rasa ist sehr schwierig zu übersetzen. Prabhupada übersetzte es mit Mellow. Mellow in Deutsch, Herr Krishna, Mellow in Deutsch ist etwa so übersetzt, wir haben da lange dran gearbeitet an einer adäquaten Übersetzung, ein Wohlgeschmack. Wir haben dann gesagt, ein transzendentaler Wohlgeschmack, weil Wohlgeschmack klingt so nach Pizza und Eiscreme im Deutschen. Nicht? Ist ein transzendentaler Wohlgeschmack, den man kriegt. Ein Wohlgeschmack, der voller der Liebe ist, die man verspürt in seiner Beziehung zu Krishna. Der Wohlgeschmack der Kuhhirtenjungen ist ein anderer als der Mello, nennen wir mal Mello, von Yashodama und Nanda Baba, wie die Vogis von Vrindavan sagen. Nicht? Es ist eine Art Wohlgeschmack, der in der Liebe zu Gott ist. So können wir das sagen. Und um in dem Bild zu bleiben, das ist eine flüssige Angelegenheit. Um eine Flüssigkeit in Empfang zu nehmen, muss man unbedingt das richtige Gefäß bringen. Die Liebe zu Krishna, die Lord Chaitanya verteilt, das habe ich neulich gelesen, ist eine Flüssigkeit, die wir nur mit dem richtigen Gefäß aufnehmen können. Nun, Lord Chaitanya in seiner Predigermission wird genannt in unseren Schriften als Chaitanya Singha. Erinnert ihr euch im Chaitanya Charitamrita? Da steht drin, als er die Predigermission anfängt, der Chaitanya Singha, der Chaitanya Löwe. Wenn man die Milch einer Löwen aufnehmen will, dann muss man ein ganz bestimmtes Gefäß bringen. Wenn man ein poröses Tongefäß bringen würde, das eignet sich für Kuhmilch, aber für Löwenmilch nicht. Das kracht gleich auseinander, weil die sehr strong ist, die Löwenmilch. Man muss einen goldenen Pott nehmen, um Löwenmilch, also das ist jetzt was für Leute, die es genau wissen wollen, um die darauf zu bringen. Und dieser goldene Topf, den wir bringen müssen, um Lord Chaitanya Mahaprabhus Geschenk zu nehmen, der Liebe zu Krishna, ist das Gefäß unseres Herzens. Aber jetzt kommt die nächste Schwierigkeit. Wenn wir einen Topf bringen, um Flüssigkeit entgegenzunehmen, aber der Topf voller Löcher ist, was sollen wir dann machen? Hast du das schon mal gehabt? In Indien sieht man das, wenn die Leute um den Gorbadan gehen. Da haben sie so einen Topf mit Milch drin und ein kleines Loch. Und es rinnt dann aus dem Loch raus und dann gehen sie einmal um den Gorbadan rum. Wie oft man das dann auffüllen muss, habe ich keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber man verliert das, den Inhalt natürlich. So, wenn wir Liebe zu Krishna in Empfang nehmen müssen, müssen wir ein goldenes Herz nehmen, ein gut poliertes Herz nehmen, wo keine Löcher drin sind. Unser Herz kann gut poliert sein, wenn wir die Eigenschaften von Trinadapi, Sunichena, Taro, Iva, Sahishnuna entwickeln. Wisst ihr das? Unser Herz kann sehr golden werden, sehr scheinend, wenn man frei ist von Stolz. Das heißt, so demütig ist wie der Stroh der Gasse. Duldsam ist, nicht gleich in die Luft gehen, wenn Leid auf einen zukommt. Wenn man bereit ist, anderen Ehre zu erweisen und nicht für sich Ehre entgegenzunehmen. Und diese vier Eigenschaften polieren unser Herz. Ein Devotee, der demütig ist, wirkt sofort anziehend und hat eine angenehme Ausstrahlung. Aber ein stolzer Devotee, der diese dämonische Eigenschaft des Stolzes kultiviert, der Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit, Aufgeblasenheit, der hat eine Ausstrahlung wie eine Kohlemine. Nicht? Oder wie jemand, der gerade aus einer Kohlemine herauskommt. So ist das. Habt ihr es schon mal gemerkt, wenn ihr mit solchen Leuten in Kontakt kommt, die wirklich stinken vor Stolz? Man ist gar nicht, man kann sich gar nicht richtig entfalten in deren Gemeinschaft. Man ist höflich und sagt, ich habe was anderes zu tun, auf Wiedersehen. Unser Herz kann erst Liebe empfangen zu Krishna oder die Anfangsstufen, Zuneigung zu Krishna, nicht Attraction, selbst Vertrauen in Krishna, ist Shraddha, ist erst dann möglich, wenn das Herz poliert ist, wenn es die Eigenschaften von Demut hat. Und wenn es nicht löchrig ist, wir verlieren unser ganzes spirituelles Leben, unsere ganze Errungenschaften, alles, was wir uns mit erworben haben durch die vier Prinzipien, die manchmal wirklich sehr schwierig sind für einen Westler einzuhalten. Alles, was wir uns erworben haben durch die Runden und was immer wir machen. All das verlieren wir, wenn unser Herz voller Stolz und Selbstgefälligkeit wird. Es ist, als würde ein Loch drin sein, bang, gut getan, gut reingebohrt und die ganze Sache kommt raus, wie eben die Milch, die durch einen löchrigen Pott rausgeht. Und genau das will Krishna nicht. Genau das wollen die fortgeschrittenen Devotees nicht, dass unser Herz nach all der Arbeit, die wir geleistet haben, löchrig wird und wir alles verlieren. Genau. Das ist nicht möglich. Krishna toleriert das nicht und deswegen arrangiert er Situationen für seine Devotees, wo das Herz wieder dicht wird, wo die Löcher ausgebessert werden. Und das tut er, indem er ihnen den Stolz wegnimmt. Jeder ernsthafte Devotee, der diesen Teil der Vorlesung aufmerksam hört, wird, bei dem wird der Adamsapfel gleich anfangen zu hüpfen. Das ist strenge Lecture heute Morgen. Weil er ganz genau weiß, oder sie ganz genau weiß, dass Krishna die etwas arrangiert im Leben des Devotees, damit der Stolz weggeht. Solange wir den Stolz beibehalten, werden wir alles verlieren. Alles ist für die blaue Kuh, was wir tun. Das ist kein Fabelwesen. Es gibt die Nilagaus, heißen die blauen Kühe aus Vrindavan. Das sind ganz, die kann man nie sehen. Die laufen immer schnell weg. und sind nicht. Also alles, was eine Nila Gau, eine blaue Kuh, die wenigsten haben die gesehen, die kommen nur, wenn man, also man muss wirklich ein ruhiges Gemüt haben, dann haben sie keine Angst und dann kommen sie in die Nähe. Nicht so. Alles läuft weg von uns, wenn wir diesen Stolz in unserem Herzen beibehalten. Also Krishna hat das gezeigt in einem Lila, was ich euch noch erzählen möchte. Ein sehr interessanten Lila. Aber ich möchte vorher noch hier eine Bezugsquelle aus dem Chaitanya Charitamrita angeben, damit wir wissen, was Demut ist. Ich möchte euch gerne vorlesen. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte, wir lesen aus dem Antya-Lila 20. Kapitel, Text 20. O Swarup Damodar Goswami und Ramananda Rai, vernehmt nun, wie man den Hare Krishna Mahamantra chanten sollte, um die schlummernde Liebe zu Krishna mühelos zu erwecken. Und hört zu, welche Symptome sich dann zeigen. Also jetzt kommt, wie macht man das? Wie kann man den Hare Krishna Mahamantra chanten und Liebe zu Krishna entwickeln? Und dann sagte, wer sich niedriger dünkt als das Gras, duldsamer ist als ein Baum und für sich selbst keine Ehre erwartet, aber immer bereit ist, anderen alle Ehre zu erweisen, kann den heiligen Namen des Herrn sehr leicht, ohne Unterlass chanten. Dies sind die Kennzeichen eines Menschen, der den Hare Krishna Mahamantra chantet. Obwohl er äußerst erhaben ist, hält er sich für niedriger als das Gras auf dem Boden. Und er duldet wie ein Baum alles auf zweierlei Art. Und nun wird es interessant. Also zwei Arten von Duldsamkeit. Wenn ein Baum gefällt wird, protestiert er nicht. Und selbst wenn er im Begriff ist zu vertrocknen, bittet er niemanden um Wasser. Der Baum gibt allen und jedem seine Früchte und Blüten und alles, was er sonst noch besitzt. Er duldet sengende Hitze und strömenden Regen und gewährt darüber hinaus noch anderen Schutz. Und dann übersetzt Lord Chaitanya das in das Leben eines Vaishnavas. Schließlich sind wir doch keine Bäume, kann man sagen. Was bedeutet das jetzt? Was ist von uns erwartet? Obwohl ein Vaishnava der erhabenste Mensch ist, ist er frei von Stolz und erweist jedem alle Achtung. Denn er ist sich bewusst, dass jeder der Wohnort Krishnas ist. Ich muss sagen, was das bedeutet, das kommt vielleicht nicht so klar. Die Devotee sollte nicht laufend sich beklagen oder wie wir in der Schweiz sagen, reklamieren. Er sollte nicht immer reklamieren und sollte nicht immer alle um alles Mögliche bitten für seine eigene wohlgefällige Situation. Nun macht man Fragen, ja, das ist aber jetzt ein bisschen zu schwierig. Und dann soll ich noch anderen Ehrerbietung da bringen, auch den blöden Nachbarn von nebenan und meinem schnarchenden Mitbewohner und den Männern, die mir die ganzen Sweets vor der Nase weggeklaut haben. Schwierig. Das ist die Grundlage für diese Demut. Denn er ist sich bewusst, dass jeder der Wohnort Krishnas ist. Wer den heiligen Namen Krishnas auf diese Weise chantet, wird mit Sicherheit seine schlummernde Liebe zu Krishnas Lotusfüßen erwecken. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu auf diese Weise sprach, nur hört zu, was Lord Chaitanya empfand, als er das sagte, wuchs seine Demut und er begann zu Krishna um rein hingebungsvollen Dienst zu beten. Sehr interessant. Mahaprabhu wurde sehr bewegt, als er das sagte. Seine Demut wuchs, er wurde unruhig und sagte: Krishna, bitte gib mir rein hingebungsvollen Dienst. Das ist keine Kleinigkeit, die Mahaprabhu hier sagt. Er ist sich bewusst, das sind große Themen hier für die bedingten Seelen. 1989 oder 88, also Hare Krishna, was haben wir 1998 natürlich, was denn sonst? Es war nur eine Nummernverstellung. Hare Krishna. So, was sagt ihr nun? Schaut mal euer Herz an. Was ist die Qualität? Habt ihr es poliert? Oder ist es rostig mit Löchern und allem möglichen drum und dran? Wir sind ja hier im neuen Jahr, das ist erst der zweite Tag. Nicht? Also das ist ein Zeitpunkt, wo wir reflektieren können. Sind wir, was fehlt uns noch an Qualifikation, damit wir Krishna bewusst werden können? Entweder wir entwickeln diese Qualifikation so, oder Krishna wird uns dazu hinbringen. Wir werden Krishna nicht weglaufen können. Selbst für die Nicht-Gottgeweihten, die Menschen, die von dämonischer Art sind, was also nicht die Devotees betrifft, zerstört Krishna die drei Arten von Stolz. Immer wieder der Reichtum, Anhängerschaft und die Bildung. Nicht? Schaut euch die großen Materialisten an. Immer wieder ist die Geschichte über sie hinweggerollt und hat ihnen den Reichtum, das Ansehen und die Bildung genommen. Immer wieder und wieder. Krishna toleriert das einfach nicht, dass in dieser materiellen Welt Menschen die Eigenschaften des Stolzes und der Überheblichkeit kultivieren. Und bei seinen Devotees ist er ganz schnell zur Stelle. Da wartet er nicht. Vielleicht wartet er manchmal ein bisschen, doch, aber nicht ein ganzes Jahrtausend. Nicht, oder bis der nächste Weltkrieg überall kommt. Nein, nein, okay. Ein gutes Beispiel hierfür finden wir in der Kena Upanishad, wo die Halbgötter mal wieder wahnsinnig stolz wurden, weil sie eine Schlacht gegen die Dämonen gekämpft und siegreich aus dieser Schlacht hervorgegangen waren. Und sie hatten da eine Maha-Versammlung und, wie sagt man in Norddeutschland, suhlten sich in ihrem Stolz. Nicht, oh, wie ich dem das gegeben habe, sagte Indra, mit meiner Shakti-Waffe. Da lief der weg. Da musste er sich doch tatsächlich fragen, wie stark er eigentlich war. Die Halbgötter haben, glaube ich, eine kultivierte Formulierung. Nicht? Und waren so richtig dran. Plötzlich sahen sie am Himmel eine leuchtende Persönlichkeit. Die kamen so richtig vom Himmel runter, habe ich mir sagen lassen. Und landete auf einem Gebirgsmassiv, was gegenüber von der Versammlungsstätte der Halbgötter lag. Und alle guckten. Wer ist denn das? Ein Außerirdischer. Sind wir ja auch, aber wer ist denn das? Und Indra sagte zu Vayu, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sehr starke Männer und vielleicht auch Frauen, ich bin da nicht so begeistert, also so bewandert, die, wenn dann andere Personen auftreten, die stark sind, dann werden die gestört und müssen das erstmal rauskriegen, wer ist denn das? Die können sich nicht, also bei so starken Männern weiß ich es genau, wenn da so ein anderer auftaucht in der Diskothek, nicht, dann kommt meistens zu einem Kräftevergleich, entweder mit Worten oder mit wilden Tanzstilen oder mit wer trinkt am meisten oder anderen kindischen Dingen. Nicht? So haben auch die Halbgötter, mussten einen Kräftevergleich haben. Wer ist das dort? So wurden zuerst Agni und dann Vayu geschickt. Indra sagte, finde heraus, wer das ist. So Agni ging hin und fragte dieses leuchtende Wesen, wer bist du? Ach, sagte der Yaksha. Yaksha heißt ein wunderbares Wesen, ein wundersames Wesen, sagt man in Deutsch. Ein wundersames Wesen. Ach, sagte der Yaksha, stell dich doch erst mal selber vor. Ja, sagte Agni, ich bin Agni. Wer ist denn Agni? Fragte der Yaksha. Das wird jetzt intensiv. Hast du noch nie von mir gehört? Fragte Agni. Agni. Feuergott. Jetzt bin ich mir nicht so bewusst darüber, sagte der Yaksha. Was kannst du denn? Ja, alles in Brand setzen, sagte Agni. Aha, sagte der Yaksha. Und produzierte so ein kleines Stroh, warf es auf den Boden und sagte, verbrenn das mal. Und Agni, also er fühlte sich sehr gedemütigt, aber das brannte nicht. Dann warf er sich. Also dann war er nicht, noch nicht. Also ich weiß nicht genau, wie Agni etwas in Brand setzt. Vielleicht nicht, ist das nicht gerade die Gestik, die er wählt, aber er versuchte es nochmal. Wieder brannte das Stroh nicht. Genau, miteinander. Dann warf sich Agni mit aller Kraft auf dieses jämmerliche Stückchen Stroh. Und wieder brannte es nicht. Oh, sagte da der Yaksha, also ich glaube nicht, dass du mich verstehen kannst, weil du so ein machtloser Wicht bist. Man muss schon ein bisschen Qualifikation mit sich bringen. Nicht mal ein Strohhämmchen kannst du entfachen. Kann ja Kinder. Und so musste Agni davonziehen. Er sagte also, meine Fähigkeiten reichen nicht aus, um dieses wundersame Wesen zu verstehen. Indra sagte, Vayu, geh du mal. So kam Vayu und fragte, wer bist du? Der Yaksha sagte wieder, willst du dich nicht zuerst selber vorstellen? Ich bin Vayu. Wer? Vayu. Vielleicht willst du lieber beschreiben, was du kannst. Ja, sagte Vayu, ich kann alles wegtragen, was es gibt. Ich bewege sogar die Planeten in ihrer Bahn. Nicht, ihr wisst vielleicht, da gibt es diese Windschnüre. Das kann uns Atma Tattva oder Gadatha sehr gut erklären, wie das geht. Ich bewege alles. Was macht der Yaksha? Guck mal, hier ist ein Stück Stroh. Trag das bitte weg. Aber wieder bewegte sich das Stroh nicht. Machte Vayu, wieder bewegte sich das Stroh nicht einen Millimeter. Er warf sich mit seiner ganzen Kraft und Vayu wirklich könnte unseren Planeten Erde, wir brauchen nur so zu machen und das ganze Arrangement, was wir hier so machen, wird hinterfragt. Nicht? Vayu konnte nicht das Strohhelmchen fortbewegen und so sagte der Yaksha, ich glaube, deine Eigenschaften eignen sich nicht, um mich verstehen zu können. Geh zurück. So musste Vayu zurückkommen. So Indra spürte schon. Indra war ja sehr oft gemaßregelt worden von Krishna. Er spürte schon. Und jetzt wartete er nicht, er schickte niemanden mehr, er ging selber höchstpersönlich hin. Und als er hinkam, war der Yaksha nicht mehr da. bin Indra sehr, sehr intelligent. Ist nicht umsonst der König des Universums. Statt des Yakshas wartete Uma Devi auf ihn. Eine wunderschöne Frau, sein Schwachpunkt. War wahnsinnig und ist noch wahnsinnig angehaftet an Frauen. Wir brauchen das jetzt nicht im Einzelnen auszuführen, das Wetter ist schon schlecht genug. So viel reicht aus. Ja, das ist eine Achillesferse. Uma empfing ihn und sagte, ja. Indra sagte, kannst du mir bitte sagen, wer das war? Und Uma belehrte ihn dann. Sie sagte, ihr Halbgötter seid so maßlos von Stolz verblendet, dass ihr nicht die höchste Persönlichkeit Gottes erkennen könnt. Das war niemand anderes als Bhagavan, Param Brahma, durch den alle sich bewegen, von dem alle ihre Kraft haben. Ihr habt ihn einmal wieder vergessen und euch für die Handelnden gehalten. Er nahm von Frauen alles an, weil er so angehaftet war. Sein Kopf war richtig durchgewaschen, aber er ging zurück und sagte, liebe Halbgötter, wir haben mal wieder Krishna vergessen. Param Brahman, Bhagavan, durch den alles möglich ist. Wir müssen hier absolut eine Gemütsreform einschalten, sonst gibt es irgendwie, uns wird Krishna noch eine Stufe härter aufdrehen und dann, ich kenne das schon, ich habe das oft erlebt. Also, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Und hat dann so gepredigt. Ne? Krishna macht das mit seinen Devotees. Er nimmt ihnen den Stolz weg. Das ist eine Gunsterweisung, die er ihnen erweist. Und je schneller wir das lernen, je schneller wir bereitwillig von dieser Eigenschaft Abstand nehmen, desto schneller können wir Liebe, oder sagen wir erstmal Vertrauen und dann Anziehung, wie sagt es im Bhagavad, Satam Prasanga Mama Virya Samvidu Vavanti Frittana Rasayana, ja, Rasayana Kataha. Und dann verlesen sie ihn. Vertrauen entwickelt man nacheinander, wenn man in der Gemeinschaft von Devotees hört. Vertrauen, Anziehung und dann schließlich Liebe zu Krishna. Das geht nur, wenn wir unser Herz zu einem goldenen Gefäß machen, der glänzt von den vier Eigenschaften, die in dem Vers Sinada Bisunichina erwähnt werden. Dann können wir dieses Geschenk entgegennehmen und verlieren es nicht immer wieder. Kommen nicht immer auf und ab in unserem spirituellen Leben. Mal fühlen wir uns erfüllt vom Krishna-Bewusstsein, mal sind wir wieder von dem Mut so überwältigt und so hilflos gestrandet, dass wir gar nicht davon sprechen können, dass unser Herz wirklich die Eigenschaften eines Devotees hat. Ja, heute stand. Das war also jetzt eine Lecture, die ich für euch vorbereitet habe im Rahmen dieses Seminars. Das ist meine Gold-Lecture oder Feuer-Lecture, je nachdem, wie ihr es nehmen wollt. Ich möchte hier den Vortrag beenden, denn es ist sehr wichtig, dass wir uns an die Zeiten halten. Ich möchte euch ermutigen, kommt bitte um 10.30 Uhr pünktlich. Die Themen sind heute total faszinierend. Wir werden heute von der inneren Reise sprechen, die ein Devotee macht. Lasst euch durch das Thema heute Morgen ermutigen und inspirieren. Das Seminar wird nicht so heavy Themen beinhalten. Das habe ich mir für heute Morgen aufgebaut. Ich werde auch nicht heavy werden. Das reicht schon. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.